Das große Stühlerücken ist angesagt. Im Juni werden 720 Abgeordnete für das EU-Parlament neu gewählt. Sind die Koffer bei vielen schon gepackt? Wie ist die Stimmung in Brüssel? Und was wurde eigentlich aus dem einst als europäische Mondmission angekündigten Green Deal? Über Fragen wie diese reden wir heute in Überleben mit Angelika Pullen. Sie ist eine von 25.000 Lobbyistinnen in der europäischen Hauptstadt und verantwortet die Kommunikation im European Policy Büro des WWF. Hallo Angelika.
Hallo Jan.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ein bisschen Nachhilfe für mich und die, die zuhören. Du sagtest, du bist schwer eingespannt momentan, auch wahrscheinlich wegen des Wahlkampfs. Wobei ich denke, da ja gerade Wahlkampf ist, müsstet ihr doch eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Ist ja eigentlich alle Entscheidungen getroffen und momentan ist ja gar nicht klar, mit wem ihr es in Zukunft zu tun haben werdet. Oder sehe ich das falsch?
Ja, alles ist noch nicht vorbei tatsächlich. Hier geht es ja noch rund in Brüssel momentan und einige der Entscheidungen stehen tatsächlich noch aus. Es gibt immer noch einen Ministerrat am 17. Juni und bis dahin wird auf jeden Fall noch vieles verhandelt. Aber ja, ich muss zugeben, dass die Stimmung hier doch eher verhalten ist, sicherlich unter den Umweltverbänden. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, wie man das ja in Deutschland natürlich auch mitkriegt, dass sich da etwas zusammenbraut. Wir hatten natürlich vor 5 Jahren, wenn ich so ein bisschen zurückblicke auf die Europawahl 2019, du hast das gerade schon angedeutet, ein bisschen diese Aufbruchsstimmung, die ja auch bedingt war durch die Jugendklimaproteste, die der Europawahl vorhergegangen sind und dann der Ankündigung eben der neuen Präsidentin Ursula von der Leyen für diesen European Green Deal, den europäischen grünen Deal.
Klar, aber das war ja nach der Wahl. Ne? In dem Wahlkampf spielte das ja noch keine Rolle und da wusste ja selbst Ursula von der Leyen noch nicht, dass sie mal...
Dass sie überhaupt Präsidentin werden könnte, genau. Nee, du hast völlig recht, das spielte noch keine Rolle. Allerdings, was eine große Rolle spielte, waren natürlich die Klimaproteste, die ja direkt vor der Wahl stattgefunden haben. Und das hat ja dann auch gerade im westlichen Europa, in der westlichen EU zu so einer grünen Welle geführt eigentlich, sodass dann eigentlich schon so ein bisschen der Boden auch bereitet war für den europäischen Green Deal, von dem wir gar nicht glauben, dass er sonst zustande gekommen wäre. Also da war die Europawahl schon sehr wichtig dafür, dass das überhaupt passiert.
Müssen wir vielleicht nochmal erklären, Green Deal ist zwar so ein Stichwort und haben wir alle schon mal von gehört, war letztendlich eine große Initiative angekündigt von Ursula von der Leyen als Mondlandung der EU sozusagen, mit dem Ziel, die EU oder Europa als ersten Kontinent klimaneutral zu machen bis 2050 und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Genau, das ist also so eine allumfassende Strategie eigentlich gewesen. Zu den Schlüsselzielen gehörte tatsächlich natürlich die Reduktion der Treibhausgasemissionen und eben dieses Ziel zu unterstützen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und dann hat sich das in einem Klimagesetz niedergeschlagen innerhalb dann der nächsten 5 Jahre, das auch natürlich vom Europaparlament mitgetragen wurde, um die Emissionen bereits um 55% bis 2030 zu reduzieren. Da gab es aber noch ganz viele andere Komponenten natürlich in diesem grünen Deal. Da ist das Klimagesetz, das sogenannte Fit for 55 Klimapackage, das auch den Emissionshandel neu reguliert hat, Effizienzrichtlinien verabschiedet hat und so weiter. Und dann aber auch einen ganz großen Bestandteil zum Naturschutz und der Biodiversität, der auf den Weg gebracht worden ist, dann aber leider mehr und mehr im Laufe der Zeit ins Stocken geraten ist. Ein wichtiges Gesetzesvorhaben ist durchgekommen. Dazu haben wir ja auch als WWF sehr, sehr stark gearbeitet und auch eine große Kampagne gefahren, ist eben das EU-Entwaldungsgesetz, das tatsächlich durchgekommen ist und auch verabschiedet worden ist. Aber einige andere Initiativen, wie zum Beispiel das Renaturierungsgesetz, ist immer noch nicht durch. Andere wurden auch wieder zurückgezogen, sodass leider es in dem Bereich etwas ins Stocken geraten ist.
Also der Green Deal umfasst ja, wenn ich es richtig verstanden habe, weiß nicht, 50 oder noch mehr Gesetze oder Regelungsvorhaben. Und viele von denen sind tatsächlich auch durchgekommen, wenn auch nicht in der Form, wie man das ursprünglich vorgehabt hat. Also wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen Nachhilfe, EU ist immer die Kommission, die macht einen Vorschlag und das Parlament sagt dann, ja, macht hier noch was und macht da noch was und dann setzen die Lobbyisten ein und einigt man sich mit dem EU-Rat, also den Regierungschefs oder Chefinnen. Und dann kommt irgendwie am Ende was raus, was nicht mehr ganz so toll ist, wie es am Anfang gestartet ist. Das ist aber doch typisch, oder?
Das ist ganz typisch. Genau ist es so, wie du es beschreibst. Es ist ganz wichtig natürlich, was die Kommission erstmal vorschlägt. Deswegen da setzt normalerweise unsere Lobbyarbeit, wie du sie nennst, schon ein, um den Kommissionsvorschlag überhaupt zu beeinflussen. Dann geht der Kommissionsvorschlag an das Parlament und die Mitgliedstaaten sozusagen gleichzeitig. Und in beiden, im Parlament und im Rat, wird also eine Position verhandelt, die dann aufeinandertreffen, so ein bisschen diese beiden verschiedenen Positionen. Dann wird wiederum versucht, der gemeinsame Nenner dort zu finden und dann kann das Gesetz so verabschiedet werden. Was in der Regel traditionell passiert ist, dass der Kommissionsvorschlag relativ ambitioniert war, was Klima- und Umweltziele betrifft. Dann das Parlament auch relativ progressiv war und also diese Ziele so weit eigentlich unterstützt hat und dann wird das vom Rat häufig sehr verwässert worden ist. Im letzten Jahr oder so haben wir aber was anderes beobachtet, nämlich dass das Parlament zunehmend auch kritisch eben den Klima- und vor allem den Umwelt- und Naturschutzzielen gegenüberstand und dadurch einiges schon im Vorfeld verwässert hat, bevor es überhaupt dann mit dem Rat verhandelt worden ist.
Also es gibt viele Ansatzpunkte, wo sozusagen so Gesetze eigentlich noch verändert werden können, meistens verschlechtert, zumindest aus Sicht des WWF, aber sie könnten ja theoretisch auch verbessert werden. Also ich meine, was man zuletzt erlebt hat, war ja auch, Deutschland hat da ja oft ein bisschen Störfeuer gegeben, wo eigentlich Dinge schon ausverhandelt waren und dann kam jetzt aus nationaler Sicht, in dem Fall war es dann die FDP, die noch gesagt hat, nee, irgendwie finden wir das Lieferkettengesetz doch nicht so toll, obwohl wir in Deutschland eins haben. Deutschland ist ja nicht das einzige Land, sondern es gibt eben 27. Klar, okay, Deutschland hat ein höheres Gewicht, weil es bevölkerungsreich ist und deshalb ein bisschen mehr zu sagen hat als die anderen. Oder als kleinere Länder, sagen wir es so. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Gesetze eben nicht so durchgekommen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Aber trotzdem ist das wahrscheinlich auch der Normalfall, oder?
Es ist der Normalfall. Was nicht der Normalfall ist und was wir in den letzten, wirklich nur in den letzten Monaten erstmals wirklich erlebt haben, ist, dass eigentlich die Gesetze schon völlig ausgehandelt waren und im Prinzip der sogenannte Trilog, das heißt also die letzte Abstimmung zwischen Parlament, Kommission und dem Europarat schon fertig war und dieser Deal eigentlich stand und er dann nur noch mal vom Parlament und vom Rat praktisch abgestempelt werden musste. Das ist normalerweise eine Formalität. Und das wurde tatsächlich häufig von Deutschland, muss ich leider sagen, dann torpediert. Das ist eigentlich noch nie da gewesen. Das ist wirklich neu. Und das ist was, was natürlich insgesamt das Vertrauen in den Gesetzgebungsprozess der EU schmälern kann. Also das ist tatsächlich auch wirklich relativ gefährlich, weil eben diese Deals eigentlich als Versprechen schon so im Raum stehen und nur noch abgesegnet werden müssen und nicht nochmal von vorne aufgerollt werden dürfen. Und das ist beim Verbrennungsmotor passiert und das ist auch jetzt gerade erst beim Lieferkettengesetz passiert.
Also durchaus Kritik, aber andererseits muss man auch vielleicht die EU mal loben. Ich habe irgendwo im Vorfeld von dem Gespräch nochmal ein bisschen rumrecherchiert. Sie haben immerhin 370 Gesetze oder Richtlinien verabschiedet in den 5 Jahren. Ist ja nicht so ganz wenig. Also da gibt es viel zu lobbyieren, auch für euch, vermute ich mal.
Gerade im Umwelt- und Klimabereich darf man nicht unterschätzen, wie viel Sagen die EU hat. Das ist wirklich eine Kernkompetenz der EU. Ich glaube, man sagt, dass 80% der nationalen Klima- und Umweltgesetze auf EU-Recht basieren. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr ausschlaggebend. Das meiste, was passiert in dem Bereich, wird in Brüssel initiiert.
Dann haben wir die Gesetze auf EU-Ebene, aber die müssen ja dann erstmal noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Das ist dann der nächste Schritt und da gibt es dann die nächste Möglichkeit, Dinge zu verzögern, zu verwässern oder schlechter zu machen oder besser zu machen.
Es gibt 2 verschiedene Arten von Gesetzen, noch mehr, aber die beiden gängigsten. Das eine ist die Richtlinie und die Richtlinie muss tatsächlich transponiert, also umgesetzt werden in nationales Recht. Und das zweite ist die Verordnung, so wie wir das zum Beispiel bei dem Entwaldungsgesetz gesehen haben. Das war eine Verordnung, die dann unmittelbar national gilt. Das heißt, da muss nichts mehr transponiert und umgesetzt werden. Tatsächlich gelten die Verordnungen unmittelbar. Das ist jetzt ein bisschen sehr detailliert, aber weil du das gerade angesprochen hast. Da gibt es dann natürlich weniger Handhabe nochmal für die Mitgliedstaaten, tatsächlich das weiterhin zu verwässern, ne, wenn es um eine Verordnung handelt.
Okay, viel zu tun für die Lobbyisten in Brüssel, von denen du auch eine bist, denke ich. Oder hast vorhin ein bisschen geschluckt, als ich gesagt habe, Lobbyist, ist das nicht richtig?
Das ist schon richtig. Das hat natürlich, Lobbyist hat immer so einen Beigeschmack, ne, weil wir das vor allem im nationalen Bereich doch eher aus dem Industrieumfeld kennen. Allerdings ist das in Brüssel tatsächlich sehr, sehr gang und gäbe. Es gibt sehr, sehr viele Lobbyisten. Ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich dazu zählen würde, einfach weil mein Arbeitsbereich in erster Linie Kommunikation und Kampagnen sind. Ich aber natürlich sehr viele Politikkollegen habe, die tatsächlich die den direkten Kontakt mit den Gesetzgebern im Europäischen Parlament und auch in der Kommission pflegen.
Ja, aber Kampagne und Kommunikation ist ja überzeugen oder überreden. Also von daher würde ich schon sagen, also ich würde dich mal dazu zählen wollen. Die Zahl von 25.000 ist wahrscheinlich auch nicht ganz scharf, aber alle 25.000 kennst du nicht, oder?
Die kenne ich nicht alle, nein.
Ihr seid schon so in einer EU-Blase, vermute ich mal. Kann man das so beschreiben?
Wir sind tatsächlich in einer EU-Blase, das kann man auf jeden Fall so beschreiben. Brüssel ist, glaube ich, die Lobbyismus-Hochburg Nummer 2 nach Washington, habe ich mal gelesen. Und das kommt, glaube ich, auch durchaus hin. Also es haben viele, viele Industriebranchen, Verbände und natürlich auch die Umweltverbände, auch ganz viele andere soziale NGOs, Entwicklungs-NGOs, alle hier im Büro in Brüssel. Deswegen haben wir ja auch als WWF ein Büro in Brüssel, um da halt mitzumischen und um sicherzustellen, dass die Stimme des Naturschutzes und des Klimaschutzes laut und deutlich gehört wird in Brüssel. Wir arbeiten viel mit anderen NGOs natürlich auch zusammen. Jetzt gerade an der Europawahl haben wir eine Gruppe von vor allem 5 NGOs, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, um halt sicherzustellen, dass Umwelt- und Klimaschutz nach wie vor einen hohen politischen Stellenwert auch haben werden nach den Wahlen.
Ist also nicht ganz klein, auch das EPO, also das European Policy Office vom WWF. Das heißt also, wir machen nicht nur Flächennaturschutz, sondern versuchen eben auch Gesetze zu beeinflussen. Ich habe in der FAZ gelesen, die 10 Organisationen mit den meisten Kontakten zur EU-Kommission. Da ist der WWF auf Platz 10, kurz hinter Microsoft. Nicht schlecht.
Ja, das ändert sich immer mal so ein bisschen, aber wir sind auf jeden Fall immer unter den Top 10 und unter den Umweltverbänden auch ganz vorne mit dabei. Mhm.
Wie viele Leute seid ihr?
Ja, wir sind so knapp 50. Das ist für den WWF kein Riesenbüro, aber für eine Umweltorganisation in Brüssel ist es relativ groß.
Okay, gucken wir mal ein bisschen voraus in die Aufgaben, die da jetzt anstehen. Wir haben momentan Wahlkampf von Themen. Zumindest in Deutschland merkt man relativ wenig, ehrlich gesagt. Die Plakate hängen zwar, aber da steht dann drauf, Familien fördern oder ich bin gut für Europa oder sowas. Aber es sind eigentlich wenig inhaltliche Themen. Täuscht der Eindruck oder ist momentan vor allen Dingen das Thema Rechtsruck, also so zumindest in Deutschland, so die beherrschende Fragestellung?
Das ist tatsächlich so. Das ist hier auch so. Und natürlich, die jüngsten Prognosen geben wirklich keinen Anlass zum Optimismus, was den Rechtsruck anbelangt. Es kann gut passieren, es wird wahrscheinlich passieren, dass sich die Machtverhältnisse im Europaparlament daraufhin ändern werden. Und das macht natürlich auch unsere Arbeit nicht unbedingt leichter. Ne? Also wir haben schon im Vorfeld der Wahlen jetzt natürlich starke Angriffe, also im Wahlkampf eigentlich starke Angriffe auf den europäischen Deal von Seiten der Industrie, aber auch aus dem mehr konservativen Lager beobachtet. Man muss dazu sagen, dass die Konservativen vielleicht nie vollständig von der Idee des grünen Deals überzeugt waren. Obwohl das natürlich jetzt auf dem Mist sozusagen einer ihrer Politikerinnen gewachsen ist. Genau.
Also ich habe Ursula von der Leyen bislang nicht als ökologische oder sagen wir mal ökologische Speerspitze wahrgenommen. Oder von daher war es ja schon ein bisschen auch überraschend. Außerdem ist Umweltschutz und Naturschutz ja nicht rechts oder links, sondern eigentlich traditionell konservativ, also bewahrend ein Stück weit. Könnte man meinen. Wir haben einen Wahlcheck gemacht bei den Parteien, wie die abgestimmt haben. Und da ist es natürlich schon sehr deutlich, dass gerade die sehr rechten Parteien offenbar mit dem Thema nicht so viel am Hut haben wollen. Zumindest, wenn man jetzt die AfD in Deutschland anguckt, die leugnen den Klimawandel, wollen Energiewende rückwärts machen, Emissionshandel für sie des Teufels. Und Strom wollen sie am liebsten mit Atomkraftwerken erzeugen und wahrscheinlich holen sie dann das Uran für die Meiler aus Russland. Ist das bei den anderen rechten Parteien, sagen wir mal als Italien oder Vox in Spanien, ist das da ähnlich? Sind die auch so aufgestellt in der Richtung?
Durchaus, das ist ganz ähnlich. Und den Wahlcheck, den wir gemacht haben, den haben wir auch nicht nur in Deutschland, also bei den deutschen Parteien gemacht, sondern bei allen europäischen Parteien. Und tatsächlich haben diese rechten Parteien sehr schlecht abgeschnitten. Ich muss allerdings dazu sagen, dass auch die EVP, also die von der CSU-CDU vertreten wird in Deutschland, nicht sehr glorreich davon gekommen ist, besonders was den Naturschutz anbelangt hat. Bei den Klimafragen vielleicht ein bisschen besser. Aber insgesamt lässt dieser Check natürlich ein bisschen auch zu wünschen. Menschen übrig. Und was wir derzeit sehen, ist, dass selbst die Mehrheiten, die wir in den letzten 5 Jahren eigentlich hatten im Europäischen Parlament, zu Klimafragen jetzt verrücken. Und dass wir Angriffe eben auf den europäischen Grünen Deal von Seiten des konservativen Lagers irgendwie beobachten und wirklich eine Desinformationskampagne die andere jagt. Jetzt ist das nochmal wahrscheinlich zugespitzt durch die Proteste der Landwirte in ganz Europa. Natürlich ist das auch dem Wahlkampf geschuldet, aber das zeigt tatsächlich so ein bisschen, was uns erwartet möglicherweise nach den Wahlen, wenn sich die Machtverhältnisse verschieben und dann Umwelt- und Klimaschutz, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, eben nicht mehr diese politische Priorität behalten können, wie wir sie in den letzten 5 Jahren gesehen haben. Also das ist tatsächlich sehr besorgniserregend, weil ne, der Klimanotstand ist da, die Biodiversitätskrise auch. Beide verschwinden nicht von selbst. Wir sehen ja gerade in Europa, dass sich das Klima sogar stärker erwärmt als in vielen anderen Teilen der Welt. Und das hat natürlich Konsequenzen für unsere Gesundheit, für unsere Wirtschaft, auch die Ernährungssicherheit. Und damit muss das Europäische Parlament sich auseinandersetzen, ob es möchte oder nicht. Also die Frage ist dann, was wird unternommen in den nächsten 5 Jahren? Oder geht das alles wieder zurück?
Also Klima, klar, ist sicher ein Thema. Ich glaube aber für die Europäische Union ist ja noch viel wichtiger Landwirtschaft, wobei das natürlich auch miteinander zusammenhängt. Ich vermute, dass die EVP und die CDU/CSU in Deutschland sich vor allen Dingen als, ja, Anwälte der Landwirte ein Stück weit sehen. Andererseits sind ja die Landwirte gerade die, die am meisten profitieren. Wenn ich das richtig weiß, geht ein Drittel des EU-Haushaltes an die Landwirte oder, na gut, wobei man da eben auch unterscheiden muss zwischen dem Bauern mit seinem kleinen Hof und den großen Agrarkonzernen. Aber nach wie vor ist es schon so, dass die EU ja sehr viel Geld für Landwirtschaft ausgibt und trotzdem gehen die dann mit ein paar Treckern auf die Straße oder ein paar mehr Trecker, würde ich sagen, und nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, die noch mehr Geld abziehen als die Deutschen. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, wie schnell auf europäischer Ebene da zurückgerudert worden ist.
Und zwar tatsächlich fast schon vorbeugend, hat man den Eindruck. Also wie du sagst, es reicht, ein paar Traktoren auf der Straße zu haben, um gleich viele Gesetzesvorhaben völlig zu kippen. Ich denke an das Pestizidgesetz, was ja schon auf den Weg gebracht worden ist und jahrelang diskutiert wurde. Das wurde dann praktisch über Nacht zurückgezogen von der Europäischen Kommission. Dann auch viele Umweltvorgaben der gemeinsamen Agrarpolitik, die plötzlich wieder gekippt worden sind. Und das alles praktisch schon im voreilenden Gehorsam, was die Wahlen anbelangt. Also die Proteste der Landwirte in der EU haben natürlich wirklich diese Stimmung gegen den Green Deal noch etwas angeheizt, muss man sagen. Und man fragt sich tatsächlich, wie so sehr kurzsichtig ja doch gehandelt werden kann, auch von Seiten der Kommission und der Mitgliedstaaten.
Ist ja auch ein bisschen schräg gelaufen, fand ich. Also, okay, wir machen die Umweltvorgaben, schaffen wir ab oder die Bracheregelung wird ausgesetzt und solche Geschichte. Und das Ganze wird begründet, das sei Bürokratieabbau. Das ist doch totaler Quatsch.
Ja, die Frage ist ja auch tatsächlich, was hilft denn den Bauern wirklich? Die Bauern protestieren ja in erster Linie über zu hohe Produktionskosten, über eben administrative Belastungen, über Wettbewerb, der zunehmend unfair ist, über sinkende Löhne und so weiter. Natürlich aber auch die Auswirkungen des Klimawandels, der ja irgendwie die Landwirtschaft in Europa wirklich immer schwieriger macht. Und die Landwirte sind ja nun die ersten Opfer wirklich dieses Klimawandels und auch die Opfer eines Systems, das eigentlich darauf angelegt ist, naja, sowohl die Menschen als auch die Natur auszubeuten. Also um eine gerechtere Zukunft muss es ja anders gehen. Das ist auch schon eine grünere Zukunft, die wir in Europa brauchen. Deswegen ist wirklich die Frage, wie diese sehr kurz gegriffenen Maßnahmen, die jetzt da eingeleitet worden sind, tatsächlich den Landwirten helfen können.
Hängt vielleicht auch mit der Geschichte der EU zusammen. Ich habe vorhin gesagt, 30% ungefähr des Haushaltes geht an den Agrarsektor. Vor 30 Jahren oder 40 Jahren waren es, glaube ich, 70% oder 80%. Das heißt, die EU kommt ja eigentlich aus diesem Sektor, wo man eben Regelungen hat aufstellen wollen, um die Nahrungsmittelversorgung zu verbessern und Milchseen und Butterberge zu verhindern. Also mag auch das eine Rolle spielen. Und so ein Trecker macht halt auch irgendwie Eindruck. Nicht nur in Berlin, in Frankreich wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern ist.
Aber wie du sagst, ja, in anderen Ländern ist es ganz ähnlich. Wir haben ja auch Proteste in Polen, in Italien, also in Spanien, wirklich überall. Die Frage ist, wer wird da tatsächlich repräsentiert von diesen Protesten? Ist das wirklich der durchschnittliche Landwirt, der knappst und wirklich Schwierigkeiten hat? Oder wen vertreten die großen Bauernverbände? Es gibt eine Initiative von DSMOG, heißen die, die gerade sich das genauer mal anschauen, zu sehen, wen eigentlich die Bauernverbände sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene vertreten. Und die finden tatsächlich viele Verkoppelungen eben mit der rechteren Szene. Zum Beispiel, neulich gab es tatsächlich einen Artikel, der darauf hingewiesen hat, dass Viktor Orban bei den Landwirtschaftsprotesten irgendwie seine Finger im Spiel hat. Ich kann dir das mal schicken, diesen Link, das ist ganz interessant.
Wir packen das in die Shownotes, da können wir nochmal reingucken. Dann.
Das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, im Wesentlichen muss man schon sagen, dass von den hohen Subventionen, die du vorhin angesprochen hast, dadurch, dass die häufig eben auf die Fläche gehen, vor allem die großen Agrarkonzerne und natürlich dann auch die Supermärkte profitieren, während die kleinen Höfe eher auf der Strecke bleiben. Also das ist wirklich nochmal wichtig herauszustreichen, dass wir durchaus solidarisch sind mit den vielen kleineren Bauern, die in Schulden versinken, nur um mithalten zu können am Markt, aber in diesem Teufelskreis eben gefangen sind.
Also ein Thema nicht erst seit dieser Legislaturperiode, sondern schon länger. Und es wird uns sicherlich auch noch weiter beschäftigen. Ein anderes Thema ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das war ja auch die Idee hinter dem Green Deal. Man wollte in Märkte gehen oder die Wirtschaft fit machen, damit sie international mithalten kann mit anderen. Also indem man sozusagen auf Wirtschaftszweige setzt, die zukunftsfähig sind. In Deutschland erleben wir jetzt gerade eine Kampagne der CDU/CSU gegen das Aus des Verbrennermotors. Ist ja eigentlich das Gegenteil. Also das ist eine Technologie, die 100 Jahre alt ist und wahrscheinlich nicht noch 100 Jahre durchhalten wird. Da möchte man jetzt dran festhalten, dann doch. Ist eigentlich bescheuert, oder?
Bescheuert, das stimmt auf jeden Fall. Ja, genau. Man sollte eigentlich eher auf die Zukunftstechnologien setzen, als an alten, veralteten Technologien festhalten zu wollen, von denen wir eigentlich wissen, dass die keine Zukunft haben können.
Wird das auch die Herausforderung sein für die nächste Legislaturperiode, dort sozusagen den Rahmen zu schaffen, dass man da eben vorankommt? Also ich denke an Batterieherstellung, ich denke an Photovoltaikanlagen, die inzwischen alle aus China kommen. Keine Ahnung, was noch an Techniken so ansteht. Chipfabriken haben wir erlebt, müssen wir auch in Europa bauen, sonst wird es irgendwann möglicherweise wieder Engpässe geben oder die Abhängigkeit von China, von anderen Ländern immer größer. Ist das die große Herausforderung? In idealerweise in Kombination mit Regelungen aus dem Green Deal?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja ganz interessant. Wir haben ja neulich auch gesehen, dass der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta einen Bericht vorgelegt hat, der wirklich große Beachtung gefunden hat. Und da hat er nämlich genau dazu aufgerufen, dass wir einen neuen Deal für Wettbewerbsfähigkeit in Europa brauchen, ne? New European Competitiveness Deal. Das wurde dann auch von den Staats- und Regierungschefs besprochen. Möglicherweise denke ich mir sogar, dass es sein kann, dass der Green Deal auf diese Art und Weise überleben kann, indem er so ein bisschen so ein Rebranding gebrauchen kann. Also letztendlich ist es ja eigentlich egal, warum die Reformen umgesetzt werden. Hauptsache, sie werden umgesetzt. Und wenn der Green Deal möglicherweise eben unter diesem Mantel der Wettbewerbsfähigkeit überleben könnte in der nächsten Legislaturperiode, und wir vielleicht so, tatsächlich so eine Art Rebranding brauchen. Und das dann, es gibt ja jede Menge Themen, die auch tatsächlich von der breiten politischen Mehrheit mitgetragen und mit vorangetrieben werden können. Dazu gehört nämlich eben, wie du sagst, die Wettbewerbsfähigkeit, die Entwicklung der grünen Branchen zum Beispiel, Unterstützung von Forschung und Entwicklung von grünen Technologien und so weiter, ne? Also diese ganze Geschichte. Dann auch die Energieversorgungssicherheit, die erneuerbaren Energien, eben den Ausbau der Erneuerbaren in Europa. Dazu kann sich, glaube ich, auch fast jeder bekennen. Also es gibt Ressourceneffizienz ist noch was, ne? Diese ganze Kreislaufwirtschaft, dieses Gebiet, wo auch wirklich noch sehr, sehr viel zu machen sein wird. Also es gibt tatsächlich Gebiete, die auch eben von Enrico Letta angesprochen worden sind in seinem Bericht, die hoffentlich uns noch weiterbringen können.
Ich finde, es ist ja auch manchmal überraschend, wenn Themen durchgesetzt wird. Also der Green Deal kam aus konservativer Seite, Ursula von der Leyen, von der man das nicht unbedingt erwartet hätte. Der Atomausstieg in Deutschland ist von einer Regierung beschlossen worden, FDP, CDU, hätte man auch nicht unbedingt erwartet. Und der Auslandseinsatz der Bundeswehr ging seinerzeit auf einen Beschluss der rot-grünen Bundesregierung zurück. Also von daher müssen die Mehrheitsverhältnisse noch nicht vorhersagen, was tatsächlich am Ende für Entscheidungen getroffen werden. Was würdest du sagen, was wären die großen Herausforderungen für die nächste Legislaturperiode?
Naja, ich will ja nicht ungerne tatsächlich, ich habe keine Kristallkugel, um wirklich so vorherzusehen, was passieren wird. Wie du sagst, manchmal ist es auch wirklich unerwartet, deswegen darf man ja weiterhin hoffen. Aber egal, wie die Wahlen ausgehen, was eigentlich klar ist, ist, dass die Führung des Europäischen Parlaments nach wie vor irgendwie aus der Mitte kommen muss, ne? Nicht den extremen Rechten oder auch Linken, und dass alle pro-demokratischen Parteien nach wie vor zusammenarbeiten müssen und Lösungen vorschlagen müssen. Denn die ökologische Transition ist schon im vollen Gange und bringt uns ja auch wirtschaftliche Vorteile, sodass man eigentlich hoffen dürfte, dass die breite Mehrheit nach wie vor dahinter stehen wird. Und ein Rückzieher jetzt würde ja der Wirtschaft nicht weiterhelfen, würde unsere Sicherheit nicht weiterhelfen, würde natürlich aber auch unseren Lebensverhältnissen nicht weiterhelfen. Und es gibt ja auch wirklich Interessen von gerade progressiveren Unternehmen zum Beispiel, eben die Lieferketten zu entlasten, saubere Technologieinvestitionen zu fördern und so weiter. Also es gibt tatsächlich Bereiche, auf die wir uns konzentrieren können, auch im weiteren Verlauf. Und den Naturschutz natürlich, den wollen wir als WWF natürlich nach wie vor zentral sehen, möglicherweise oder nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher als Teil hoffentlich eines Klimaanpassungspaketes, was auch wirklich vonnöten ist. Wir sehen Waldbrände, wir sehen Überschwemmungen, wir sehen Dürren in ganz Europa. Also Europa ist ja mittlerweile tatsächlich im Kern des Klimawandels. Und da dem was entgegenzusetzen, was Europa hilft, sich besser anzupassen an den Klimawandel, ist ganz, ganz wichtig. Und der Naturschutz muss dabei eine ganz zentrale Rolle haben.
Du spielst auch das Nature Restoration Law an, vermute ich.
Ja, ich spiele auf das Nature Restoration Law an, also das Renaturierungsgesetz, was ja immer noch in der Schwebe hängt, immer noch nicht beschlossen ist. Wir hoffen jetzt immer noch auf den einen Umweltministerrat im Juni, der das hoffentlich noch verabschieden kann. Darauf spiele ich an, aber dann auch etwas weitergegriffen. Also tatsächlich eine Initiative, auf die wir hoffen von Seiten der EU-Kommission, die auch jetzt schon seit Jahren angekündigt wurde, eben um bessere Klimaanpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Und dazu gehören halt diese sogenannten Nature-Based Solutions, wie zum Beispiel die Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Flussauen, um Überschwemmungen vorzubeugen zum Beispiel, auch um das Wasser mehr zu halten. Wir haben immer größere Probleme mit Dürren in Europa. Da kann die Natur natürlich einen wesentlichen Beitrag leisten. Aufforstung gehört natürlich auch dazu. Die Begrünung von Städten, um die Temperaturen niedriger zu halten im Sommer. Alles dieses. Und da hoffen wir, dass die Kommission tatsächlich, wie versprochen, in der nächsten Legislaturperiode mit einem Vorschlag kommen wird. Und natürlich ist die Renaturierung da ein ganz wesentlicher Bestandteil.
Da sind wir auch wieder in Deutschland. Du hast die Wiederherstellung von Mooren und Feuchtgebieten genannt. Die sind in Deutschland zu 90% zerstört. Da gibt es also einiges zu tun. Auf globaler, internationaler Ebene sieht es glücklicherweise ein bisschen besser aus. Also von daher können wir in Deutschland sicherlich auch einiges machen. Andere Frage zur Wahl. Was soll ich meiner Tochter sagen? Die darf diesmal zum ersten Mal wählen.
Meine auch. Meine hat gerade auch ihre Wahleinladung bekommen. Sie ist 16. Was soll man sagen? Ja, auf jeden Fall wählen gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. Es wird häufig unterschätzt, wie viel Sagen das Europäische Parlament tatsächlich hat. Das ist ja mit der Zeit immer mächtiger auch geworden, spielt wirklich eine riesengroße Rolle, häufig halt auch, um die Mitgliedstaaten etwas auszugleichen und um die Gesetzesvorschläge vor allem im Umwelt- und Klimabereich doch noch zu verbessern oder zumindest auf dem Stand zu halten, wie die Kommission es vorgeschlagen hat. Und was den Rechtsruck anbelangt, müssen wir dem entgegenwirken. Und das Einzige, was wir tun können, ist, zur Wahl zu gehen und nicht zu Hause zu bleiben.
Genau, ich werde ihr sagen, wenn sie nicht geht, wird TikTok abgeschaltet. Das wird sie auf jeden Fall motivieren. Muss ich sie nur noch überzeugen, an der richtigen Stelle das Kreuz zu machen.
Na, das wird sie bestimmt ganz von alleine tun, Jan.
Wer die Wahl hat, hat die Qual, heißt es ja. Aber eigentlich ist das Quatsch. Im Grunde ist es ja ein großes Privileg, an die Urne gerufen zu werden und zumindest ein Stück weit mitreden zu können. Also, geht wählen. Vielen Dank, Angelika, für deine Einschätzungen aus Brüssel. Aussteigen können wir vielleicht mit der Europa-Hymne Ode an die Freude. Der Text ist nebenbei von Schiller, Streberwissen zugegeben. Und die Hymne endet so, oder das Gedicht. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Also, habt Spaß beim Wählen und hoffentlich haben wir Freude am Wahlergebnis. Mein Name ist Jörn Ehlers. Schönen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast. WWF.